Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Weiterhin schönen guten Tag. Heute in einer Woche werden wir wissen, wie sich das anfühlt. Ein Bundesligaspieltag komplett ohne Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien, dafür mit Trainern, die mit Mundschutz an der Seitenlinie stehen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass in den kommenden Tagen nichts passiert, was den detaillierten, aber dann doch anfälligen Plan der deutschen Fußballliga zu Fall bringt. Aber was sagen die Spieler dazu, dass sie in einer kommenden Woche wieder auf dem Platz stehen? Darüber habe ich mit dem Verteidiger von Union Berlin, Neven Subotic, gesprochen. Aber nicht nur die Bundesliga kehrt zurück, auch der Breitensport ist auf dem Weg zur Besserung, zumindest sportlich gesehen. In mehreren Bundesländern können manche Sportanlagen wieder öffnen, führend dabei NRW. Und mit dem Vorsitzenden des Landessportbunds, Stefan Kletsch, spreche ich gleich darüber, wie bis Ende des Monats selbst Handball wieder möglich sein soll. Das in den kommenden 50 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Handshake mit dem Physiotherapeuten, dann ein munteres Gespräch im Kreise von mehreren Mitspielern und abschließend ein Corona-Test, bei dem der Arzt nicht gefilmt werden möchte. Der Hertha-Spieler Salomon Kalou hat mit seinem Livestream am Montag einen Einblick in die Welt der Bundesliga gegeben. Eine Welt, in der das strenge Hygienekonzept der DFL noch nicht angekommen war. Trotzdem haben Bund und Länder der Bundesliga erlaubt, kommende Woche wieder zu starten. Jetzt dürften aber auch keine weiteren Fehltritte mehr folgen, hat der CDU-Sportpolitiker Fritz Günzler heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesagt.
So schlimm dieser Fall war, hat es, glaube ich, nochmal gezeigt und zeigt, glaube ich, allen Spielern, die ja davon leben, von dem Fußballberuf, in welcher Verantwortung sie sind. Und wir als Politik haben dem Fußball jetzt einen erheblichen Vertrauensvorschuss gegeben. Und ich bin mir völlig im Klaren, wenn das Konzept nicht umgesetzt wird, weil die Vereine nicht die entsprechenden Maßnahmen treffen, dann wird der Spielbetrieb auch wieder eingestellt.
Aber erstmal ist geplant, die Saison soll bis Ende Juni durch sein. Aber auch wenn Sie jetzt wieder auf den Platz dürfen und Ihren Beruf ausüben dürfen, so mancher Bundesliga-Profi ist angesichts des Tempos und der 11 positiven Tests skeptisch ob des schnellen Starts. Union Berlins Verteidiger Neven Subotic zum Beispiel hat der BBC gesagt, der Start erfolge zu schnell. Mit ihm habe ich heute Morgen vor seiner Abreise in die Quarantäne über die Rolle der Spieler in der ganzen Geschichte gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob auch er Angst vor einer Infektion habe.
Also, dass ich mich infiziere, sicherlich ist da eine Grundangst, die ich schon seit Anfang der Pandemie auch habe. Entsprechend versuche ich mich auch zu verhalten und nehme auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen an und nutze diese, um mich abzusichern. Jetzt wird das Risiko mit Sicherheit gewissermaßen erhöht durch den Körperkontakt. Aber ich muss auch da nach meinem Wissen halt sagen, dass ich nicht zu den Risikopatienten gehöre. Und das mildert das ein wenig nur, was diese Angst betrifft. Aber ich glaube, eine Grundangst ist da, weil es einfach so ein neuartiger Virus ist, wo man nach dem jetzigen Wissensstand, mit dem ich vertraut bin, noch nicht alles weiß, beziehungsweise nicht besonders viel weiß über das Ausmaß und die Auswirkungen. Doch ich habe, was die Lunge betrifft, zum Glück keine Vorschäden, so dass ich da vielleicht weniger Angst habe als die Spieler oder die Menschen, die eher zur Risikogruppe gehören.
Es gibt ja, damit die Bundesliga fortgesetzt werden kann, ein DFL-Konzept und Sie haben die Ungewissheit, die im Moment in diesen Zeiten mitschwingt, bei uns allen ja auch gerade angesprochen. Sie haben es jetzt auch gerade erlebt sozusagen im Team mit Ihrem Teamkollegen Yunus Mali, der einen positiven Test in der Familie hatte und dann gab es mehrere negative, positive, unklare Befunde. Wie ist denn persönlich Ihr Vertrauen in das Konzept der DFL, dass es wirklich sicher ist, die Bundesliga am kommenden Wochenende starten zu lassen?
Also ich traue mir nicht zu, das Konzept an sich zu bewerten, weil ich bin weder Virologe noch Arzt noch habe da Kompetenzen aufzubringen. Ich verweise da einfach auf oder gebe mein Vertrauen eher den Gesundheitsämtern, die da die Aufsicht haben einerseits, aber die auch auf politischer Ebene das bewertet haben und auch bewilligt haben. Das sind für mich die allerwichtigsten Instanzen, weil sie eben auch die Kompetenz aufbringen, um sowas bewerten zu können. Ich würde denken und hoffe natürlich, dass das politische System entsprechend der Sicherheit der Gesellschaft halt auch agiert. Und ich nehme an, dass sie es nicht bewilligt hätten, wenn es große Lücken gegeben hätte. Ich meine auch, wo wir differenzieren müssen, ist ein Konzept auf Papier ist eine Sache, das muss natürlich noch implementiert werden. Und da haben wir natürlich einen ersten Schock gehabt, als ein paar Kilometer beim anderen Berliner Verein ein schockierendes Video aufgetaucht ist. Also wir haben uns alle erstmal die Luft angehalten, weil wir dachten, was ist denn hier los? Wir sind komplett im falschen Film. Und jetzt ist auch mit Sicherheit da die Kontrolle umso wichtiger, um sicherzustellen und auch solche Verhalten dann zu bestrafen, weil das sind zwar unsere Kollegen.
Das heißt, es war aus Ihrer Sicht
nur gegenseitig schützen, wenn sie sich auch schützen.
Das heißt, es war aus Ihrer Sicht auch richtig, dass Hertha BSC Salomon Kalou suspendiert hat, obwohl im Video zu sehen ist, dass es ja nicht nur Salomon Kalou war, der da Regeln gebrochen hat, sondern es generell schien, als ob bei Hertha BSC zumindest das Konzept der DFL nicht ernst genommen wird.
Ich muss gestehen, ich habe das Video nicht gesehen komplett, sondern nur Bilder gesehen von dem Ganzen. Aber ich glaube, dass es am einfachsten ist immer, wenn ein Spieler oder ein Mensch dran schuld ist. Doch ich weiß nichts Näheres, ob das jetzt wirklich eine komplette Ausnahme war oder zum Alltagsbetrieb da gehört. Ich hoffe natürlich, dass der Verein, die Verantwortlichen, vor allem natürlich auch die Trainer und der Staff sowie die anderen Spieler, sich anders verhalten haben und dass das eine Ausnahme war. Wenn das nicht der Fall war und andere Leute eben das so lax angenommen haben, dann gilt es da wirklich flächendeckend die Seriosität darzustellen und natürlich auch nicht konsequenzenlos zu agieren. Weil ein Warnzeichen, das haben wir schon lange gehört, wir können nicht jetzt anfangen, mit Warnzeichen zu beginnen, weil das haben wir schon alles quasi hinter uns. Jetzt gibt es eigentlich keinen Raum für Fehler.
Ja, lassen Sie uns einmal kurz bei der Rolle der Spieler bleiben. Es gab ja auch den Fall von Birger Verstrate vom 1. FC Köln, der ja in einem Fernsehinterview seine Sorgen darüber, dass obwohl er Kontakt mit zwei Infizierten gehabt hatte oder drei Infizierten beim FC Köln gehabt hatte, nicht in Quarantäne gekommen ist. Und dann gab es einen Tag später eine Pressemitteilung des 1. FC Köln, der von vielen als Maulkorb verstanden wurde. Und dann gab es halt, wie gesagt, den Fall Kalou, wo er als Einzelner suspendiert wurde, aber der Verein sich sozusagen davon distanziert hat, obwohl er selber auch Fehler gemacht hat. Zeigt das in dieser jetzigen Situation, dass die Spieler als ganz normale Arbeitnehmer in einer schwachen Position sind?
In Deutschland ist das mit Sicherheit der Fall, denn wenn man sich in Relation stellt zu beispielsweise der italienischen Liga oder auch der englischen Liga, wo der Spielerverband an sich eine seriöse Instanz ist, die auch konsultiert wird in solchen Krisenfällen, dann schaut man auf Deutschland ein bisschen enttäuscht, weil hier das nicht der Fall ist. Also damit man das auch weiß, wir als Spieler in Deutschland wurden informiert, nachdem alle Entscheidungen gefallen sind, über den weiteren Verlauf innerhalb den letzten Monaten, haben entsprechend keinen Sitz am Tisch sozusagen und eben wurden nicht konsultiert. Also ich möchte mich nicht aus dieser Verantwortungsrolle rausreden, sondern ich möchte einfach nur darstellen, dass wir bei der Entscheidungsphase und Konzeption einfach gar keine partizipative Rolle gespielt haben.
Das heißt, die DFL hat Ihnen das Konzept so übergestülpt und Sie haben die Chance zu sagen, das machen wir oder das machen wir nicht, aber hatten keine Möglichkeit, das Konzept selbst zu beeinflussen.
Also nach meinem Wissensstand, da kann die DFL gerne auch nochmal was sagen, gab es keinen Einfluss von Spielern darauf, auch keine Instanz, keine vertretende Instanz, die sich darum gekümmert hat. Das ist in Deutschland leider nun mal der Fall.
Warum ist das so? Warum ist die, also ich meine, es gibt ja eine Spielergewerkschaft oder die Vereinigung Deutscher Vertragsspieler, aber warum ist sie so schwach?
Da müssen Sie die Kollegen fragen. Ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Ich habe auch mit den Kollegen von der VDV gesprochen und da ist momentan tatsächlich eher der Fokus auf die Spieler und die Ligen, wo die Spieler knallhart unter Druck gesetzt werden und bei denen es wirklich dann um den Lebensunterhalt geht. Das sind dann Spieler, die verdienen wenige 1.000 Euro, 1.000, 2, 3, 4 Euro im Monat, leben vielleicht nicht da, wo sie groß geworden sind, also zahlen eher höhere Mieten, haben Kurzarbeitsverträge und so weiter. Und das sind halt auch unsere Kollegen in der Hinsicht, die momentan aber eher schlimmer betroffen sind. Und dieser Fokus von der VDV wurde dann unter anderem halt auf dritte, vierte Ligen dann auch gestellt. Und wir haben halt auch nicht unbedingt die Kapazitäten, um überall da zu sein. Aber ich glaube, man kann grundlegend sagen, dass die Pandemie bisher sicherlich Schwachstellen gesellschaftlich, politisch, aber natürlich auch jetzt im sportlichen Kontext aufgezeigt hat und verdeutlicht hat und es uns alle auch wach gemacht hat, wie wichtig es ist, da in der Zukunft dran zu arbeiten.
Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs nochmal über den Ausblick sprechen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte sich gewundert, warum dem Profifußball im Moment so viel Missgunst entgegenschlägt. Können Sie ihm da helfen?
Naja, es ist eine gesellschaftliche Kritik, die auch dazu einlädt. Ich meine, wir als Fußballer sind ein breites Spektrum von Menschen. Manche von uns sind 17 Jahre alt und bekommen schon die ersten Millionenverträge, ja, und wissen nicht damit umzugehen. Und in der heutigen Welt versucht man sich da anscheinend ganz häufig nicht dann zu verstecken, sondern eher das nach außen zu tragen. Und das lädt natürlich zur Kritik ein und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist das nicht jeder Fußballer, der so viel eben aufmerksam auf sich zieht, sondern die meisten sind ganz normale Menschen mit Familie und diesem Traum von Fußballer sein, den sie sich erarbeitet haben und das dann auch eben durchziehen, aber in einem viel gemäßigteren Sinne, wo auch sie sich eher als Teil der Gesellschaft sehen. Das ist mit Sicherheit auch so, dass ein Teil ja noch in einer eigenen Realität lebt. Ja, man könnte es auch wiederum hier nur auf die Spieler schieben und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber es ist halt ein sehr wildes System. Ich meine,
also sind Sie Gefangene im System?
Ja, zum Teil, aber ich möchte auch nicht sagen, dass wir unschuldig sind. Ich meine,
Sie profitieren ja auch davon, dass sehr viel Geld gemacht wird.
Ja, ja, klar. Also einmal tun wir das finanziell gesehen, aber momentan merken wir natürlich vor allem, und da ist auch, glaube ich, meine größte Sorge ist, dass wir die Zustimmung der Gesellschaft, dass die in Frage gestellt wird. Und nach meinen aktuellen Informationen ist die Gesellschaft eher gespalten. Ein Teil ist dafür, ein anderer Teil ist dagegen. Und wir als Spieler sind dann eben in einem schwierigen Spagat, wo wir agieren müssen. Und dazu natürlich auch eine sehr, sehr geringe Stimme haben auf dieser, ich sag mal, Metaebene der Entscheidungsfindung, was alles Weitere betrifft. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, ist es berechtigt zum Teil, das war es auch davor, das wird auch in der Zukunft so sein, weil es sind halt absurde Beträge, die im Fußball bezahlt werden. Und ich glaube auch, dass dieser Diskurs an sich alles andere als verkehrt ist, sondern es auch wichtig und richtig ist, dass man da verschiedene Stimmen einholt und auch wahrnimmt. Aber nach dem aktuellen Stand ist es nun mal so, die Hälfte ist für eine Sache, während die andere Hälfte dagegen ist. Und wir können damit nicht alle Interessensgruppen dann zufriedenstellen.
Sagt Neven Subotic, Verteidiger bei Union Berlin und Mitglied im Spielerrat der Spielergewerkschaft FIFPRO hier im Deutschlandfunk. Und während die Profifußballer weiterspielen dürfen, müssen Amateurspieler noch warten. Wie lange und wie es dann mit der angebrochenen Saison weitergeht, das hängt wohl ganz vom Wohnort ab, denn die 21 DFB-Landesverbände streiten darüber, ob man die Saison abbrechen oder fortsetzen sollte. Und eine einheitliche Regelung ist nicht mehr zu erwarten, obwohl andere Länder das hinbekommen haben, berichtet Thorsten Poppe.
Frankreich, Belgien, die Niederlande, England und Schottland haben es schon frühzeitig erklärt. Vor kurzem sind auch Österreich und die Schweiz gefolgt. Saisonabbruch für die Amateurklassen im Fußball. Eine notwendige Entscheidung, meint der Generalsekretär des Schweizerischen Fußballverbands, Robert Breiter.
Wir sind uns bewusst, dass dieser Entscheid mit sehr großen Enttäuschungen verbunden ist, bei vielen Clubs, Spielern, Trainern. Allerdings hatten wir keine andere Wahl. Es sind bereits zehntausende Spiele verschoben, der Kalender drückt, die nächste Saison wartet. Wir haben Probleme mit der Infrastruktur, es sind nicht genügend Schiedsrichter verfügbar. Die Spieler können im Amateurbereich nicht zweimal pro Woche spielen. Und letzten Endes geht es ganz besonders auch um die Gesundheit und um unseren Beitrag an das Gemeinwohl.
Hierzulande ist eine solche zentrale Entscheidung seitens des Deutschen Fußballbundes DFB nicht mehr vorstellbar. Dafür hätten sich die 21 Landesverbände, die eigenständig unter dem Dach des DFB agieren, auf einen gemeinsamen Fahrplan einigen müssen. Doch dazu ist es unter dem Verbandspräsidenten nicht gekommen, wie Gundolf Walaschewski vom zweitgrößten DFB-Landesverband Westfalen erklärt.
Klar hätten wir gerne eine bundeseinheitliche Regelung gehabt. Das hatten wir auch angestrebt in der Konferenz der Verbandspräsidenten. Aber es ist dann nicht dazu gekommen. Und jetzt muss eben jeder Landesverband seine eigene Regelung treffen, sodass es also tatsächlich einen bunten Flickenteppich geben wird. Das hat natürlich mit den unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern zu tun, mit den Ferienregelungen und ähnlichen Dingen.
Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, FLVW, wird zum Beispiel empfehlen, die Saison abzubrechen. Dafür hat der Verband eine Abfrage unter den mehr als 1000 Vereinen seines Einzugsgebietes durchgeführt. Fast 90% haben sich gegen eine Saisonfortsetzung ausgesprochen. Auch unter der Annahme, dass Fußballspiele frühestens wieder ab dem 1. September möglich wären. Doch unter der Woche hat die Wirklichkeit die westfälischen Amateurvereine eingeholt. Kontaktsport soll schon wieder ab Ende Mai in NRW durchgeführt werden können. Da hatte der FLVW aber schon bekannt gegeben, welche Regelungen bei einem Saisonabbruch gelten sollen. Der aktuelle Tabellenstand wird mit einem Quotienten hochgerechnet. Es gibt nur Auf-, aber keine Absteiger. Möglichen Klagen gegen dieses Vorgehen sieht Walaschewski gelassen entgegen. Anders ist es dagegen im größten Landesverband des DFB in Bayern. Der Bayerische Fußballverband BFV will die Saison ab September fortsetzen, falls die Politik in dem Bundesland dann wieder Großveranstaltungen erlaubt bzw. die Kontaktsperren aufgehoben sind. Der Geschäftsführer des BFV, Jürgen Igelspacher, will somit auch rechtlichen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen, die bei einem etwaigen Saisonabbruch drohen.
Wir halten die Fortführung der Saison ab 1. September 2020 für den sportlich fairsten und auch den rechtssichersten Weg. Dann werden die sportlichen Fragen dort geklärt, wo dies aus unserer Sicht richtig ist, nämlich auf dem grünen Rasen und nicht am Richtertisch. So sehen nicht nur wir das, sondern auch mehr als zwei Drittel der bayerischen Vereine, die dies in einem Meinungsbild zum Ausdruck gebracht haben.
Zur Fortsetzung der Saison setzt der Bayerische Fußballverband nun 5 sogenannte Lösungsarbeitsgruppen ein, die alle noch zu klärenden Fragen für die Saisonverlängerung beantworten sollen, zum Beispiel wann Spieler ihren Verein wechseln dürfen und wie der Spielbetrieb sicher organisiert werden kann. Um zu dieser Entscheidung zu kommen, hat der BFV über 100 Videokonferenzen mit den Clubs durchgeführt, an denen über 10.000 Vereinsvertreter teilgenommen hatten. Sogar das Wort Fußball ist dabei gezählt worden, wie oft es gefallen ist, laut dem BFV mehr als 1.100 Mal. Am Ende ist das Meinungsbild eindeutig gewesen. Mehr als 2.100 Vereine haben für die Fortsetzung gestimmt. Mit diesen knapp 70% Befürwortung ist das Ergebnis quasi umgekehrt. Zudem im Fußballverband Westfalen, wo fast 90% für den Saisonabbruch gestimmt haben. Deshalb kritisiert der Präsident des Fußballverbandes Westfalen, Gundolf Walaschewski, das Verfahren in Bayern.
Also im Bayerischen Fußballverband war ja schon seit langer Zeit klar, dass die Verbandsspitze gerne die Saison zu Ende gespielt haben würde. Dementsprechend sind auch die Fragestellungen bei den Vereinen gewesen. Also das war sozusagen die Wahl zwischen einem leichten Schnupfen und einer veritablen Lungenentzündung. Einerseits eben Abbruch der Saison mit Annullierung der gesamten Saison und auf der anderen Seite eben weiterspielen. Damit kann man natürlich schon eine Abstimmung in eine gewisse Richtung lenken.
Die harsche Kritik aus Westfalen an Bayern zeigt die Uneinigkeit im deutschen Amateurfußball und dass die einzelnen Landesverbände des DFB unter diesen Voraussetzungen gar nicht zu einer einheitlichen Lösung kommen konnten. Anders als es beispielsweise Österreich und die Schweiz vorgemacht haben, obwohl dort die Struktur der Verbände ähnlich der des DFB sind. Allerdings muss man dabei auch berücksichtigen, dass die Schweiz und Österreich bei der Anzahl der Amateurkicker nicht mit Deutschland mithalten können. Der Bayerische Fußballverband ist jedenfalls davon überzeugt, mit seiner Entscheidung auf dem richtigen Weg zu sein, wie BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher noch einmal deutlich macht.
Alle, die nun die Saison abbrechen wollen, gehen aus meiner Sicht davon aus, dass wir im Sommer ohne jegliche Einschränkung wie gewohnt weiterspielen können. Was ist aber, wenn dies aufgrund des Pandemieverlaufs nicht möglich ist? Dann ist die aktuell laufende Saison abgebrochen mit den ganzen Streitigkeiten. Und die kommende neue Saison muss vielleicht ebenfalls abgebrochen werden, weil es dafür nicht genügend Zeit gibt. Wir sind deshalb gemeinsam mit den Vereinen zu der Entscheidung gekommen, dass wir zumindest eine Saison gesichert beenden wollen.
Alle anderen Landesverbände setzen sich zurzeit ebenfalls mit der Entscheidung Saisonfortsetzung oder Abbruch auseinander. Der DFB wird sich zum Flickenteppich Amateurfußball in der nächsten Woche äußern und erklären, wie er damit umgeht.
Thorsten Poppe war das über den Streit im Amateurfußball. 16 Bundesländer, 16 verschiedene Wege, mit einer Pandemie umzugehen. Darauf scheint es nach der Einigung zwischen Bund und Ländern am Mittwoch hinauszulaufen. Und das betrifft nicht nur, wie gerade gehört, den Amateurfußball, sondern natürlich auch alle anderen Sportarten. Ein Bundesland, das die Einschränkungen im Sport besonders lockern möchte, ist Nordrhein-Westfalen. Dort sollen bald sogar wieder Schwimmbäder öffnen und Kontaktsport möglich sein. Daniela Müllenborn.
Max ist 14 und spielt Fußball in der C-Jugend des TuS Immekeppel.
Ja, ich glaube, seit Ende Februar oder Anfang Februar spiele ich keinen Fußball mehr. Also ich mache Sport so alleine oder auch mit der Familie wegen Fahrradfahren und Laufen.
Lange muss Max nicht mehr auf sein Hobby verzichten. Ende Mai darf er wieder Fußball spielen. Und zwar nicht nur mit seinem Vater im Garten, sondern mit seiner Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz in Immekeppel im Bergischen Land. Denn das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und dort hat Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt:
Ab dem 30. Mai ist Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen, auch in Hallenbädern, wieder möglich. Der Beginn der Badesaison bedeutet, dass auch das Schwimmen in Bädern und Seen freigegeben wird. Und sportliche Wettbewerbe im Kinder- und Jugendsport sowie im Amateursport sind dann wieder zulässig.
Nordrhein-Westfalen geht damit sehr viel weiter als die von den Landeschefinnen und Chefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffene Grundsatzeinigung, die zunächst ausschließlich den kontaktlosen Sportbetrieb unter freiem Himmel wieder erlaubt. Bereits ab Montag dürfen in Nordrhein-Westfalen auch Fitnessstudios, Tanzschulen und Kursräume von Sportvereinen wieder öffnen. Unter strengen Auflagen, wie Andrea Mills, die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, betont.
Ich nenne mal ein Beispiel. Umkleideräume, Toilettenanlagen, Sanitäranlagen generell, die bleiben geschlossen. Das heißt im Umkehrschluss, eine Sportlerin oder ein Sportler, die sagt, ich mag meinen Sport aber nicht ausüben, wenn ich das nicht benutzen kann, dann haben sie schon die Antwort, welche Aussage dann gilt, ja, dann geht's halt nicht.
Hoffnung also für alle Vereine und Sporttreibenden in NRW, aber gleichzeitig natürlich auch die Gefahr, dass genau solche Lockerungen dafür sorgen, dass sich das Virus wieder ausbreitet. Zumal die Lockerungen in NRW deutlich über das hinausgehen, was die Sportministerinnen und Minister der Länder beschlossen haben. Denn in dem Beschluss steht, dass Trainingsbetrieb nur möglich sein soll, wenn das Training an der frischen Luft stattfindet, der Abstand zwischen den einzelnen Personen mindestens 1,50 beträgt und dass alle Umkleidekabinen und Gemeinschaftsräume geschlossen bleiben. Über diese Unterschiede spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des Landessportbunds NRW, Stefan Klett. Guten Abend, Herr Klett.
Guten Abend, Herr Rieger. Grüße Sie.
Herr Klett, wie passt der Beschluss der Sportminister damit zusammen, dass ab morgen Tanzschulen und Fitnessstudios in NRW wieder öffnen sollen?
Naja, der Beschluss der Sportministerkonferenz ist ja letztendlich umgesetzt worden. Und Nordrhein-Westfalen ist, wie Sie das gerade im Bericht ja auch schon gehört haben, noch darüber hinausgegangen, zumindest auf der Zeitschiene. Dazu muss man sagen, dass ja die Landesregierung mit Ministerpräsident Laschet schon sehr frühzeitig auch eine Lockerung des Sportes im vereinsbasierten Bereich, im Breitensport, im Blick gehabt hat und offensichtlich auch das Vertrauen in die Sportverbände hatte, dass man da zur richtigen Zeit auch wieder Sport anbieten kann.
Aber trotzdem geht das, was NRW ja plant, nämlich die Öffnung von Tanzschulen, die Öffnung von Fitnessstudios, darüber hinaus, was die Sportminister beschlossen haben. Warum?
Ja gut, diese Frage dürfen Sie mir nicht stellen. Das müssen Sie dann die Landesregierung fragen. Ich gehe davon aus, dass die Konzepte, das muss man ja auch sagen, dass die Konzepte der Sportverbände, die entwickelt worden sind, in enger Abstimmung mit auch dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dem Deutschen Olympischen Sportbund, möglicherweise die nordrhein-westfälische Landesregierung davon überzeugt hat, dass es auch schon etwas früher möglich ist, wieder Kontaktbereiche zu öffnen, eben entsprechend auch die Hallen unter strengen Auflagen zu öffnen. Und im Übrigen muss man ja auch sagen, das geht ja alles nach dem Motto, jeder kann, keiner muss. Also jeder Verein, der jetzt eine Sporthalle treibt, jede Kommune, die in Zusammenarbeit mit Vereinen dort einen Sport anbietet oder die Sportstätten anbietet, hat jetzt die Möglichkeit, es zu tun. Und jeder sollte es natürlich auch vor Ort so gestalten, dass es den Regeln entspricht und dass man dort mit der entsprechenden Vorsicht wieder Sport anbieten kann.
Dann lassen Sie uns über ein Beispiel sprechen, zum Beispiel Schwimmbäder. Die sollen in NRW bis Ende des Monats öffnen. Wie passt das dann zusammen, dass eigentlich die Umkleidekabinen zubleiben sollen? Muss man dann direkt mit Badehose anreisen oder wie sehen da die Konzepte aus?
Ich glaube, da muss man ganz genau auch in die Covid-Verordnung reinschauen. Die Covid-Verordnung, die letzte Woche im Rahmen oder im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin veröffentlicht worden ist, die ist ja zwischenzeitlich in die Länder runtergebrochen. Und da gibt es ja seit Donnerstag, seit dem Beschluss hier in Nordrhein-Westfalen schon wieder eine neue Variante, die ab 11. Mai gilt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Landesregierung und die Staatskanzlei mit der Sportabteilung auch bis zu dem Datum 30. Mai diese Corona-Verordnung entsprechend so anpassen wird, dass jedem, der ein Schwimmbad betreibt und jedem, der in ein Schwimmbad hinein will, genau weiß, an welche Richtlinien er sich zu halten hat. Ich sehe das so ein bisschen stufenweise. Das hat in den letzten Wochen auch ganz gut geklappt, dass man sich stückweise vorarbeitet, auch in die Hygieneregeln, in die einzelnen Sportfachverbände. Das sind 66 in Deutschland, die sich alle sehr individuell vorbereitet haben. Und so stelle ich mir das auch im Schwimmbereich vor. Das ist sicher der ganz sensible Bereich im Sport. Aber ich kann mir vorstellen, innerhalb der nächsten 19 Tage, die ja dann noch kommen, wird das genau runtergebrochen und genau definiert, auch mit den Fachverbänden und den Fachleuten.
Das heißt, das gilt dann auch zum Beispiel für Sportarten wie Handball, die ja auch, und das hat ja nun wirklich viele überrascht, weil es ja, wie gesagt, auch nicht von den Sportministerinnen und Ministern so kommuniziert wurde, auch Kontaktsportarten wie Handball soll bis zum 30. Mai in NRW möglich sein, auch in geschlossenen Räumen.
Ja. Da gibt es in der Tat noch einen Dissens, den wir auch noch nicht ganz verstanden haben, denn die Kontaktsperre an sich gilt ja bis zum 5. Juni und am 30. Mai soll das wieder möglich sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wird möglicherweise eine Frist vorgezogen oder die Covid-Verordnung an der Stelle nochmal geändert, damit das passt. Das ist aber nur der zeitliche Dissens. Ich glaube, dass der Sport, wenn der Fußball wieder in der Lage ist zu spielen unter klaren Regeln und Voraussetzungen, dass auch andere Mannschaftssportarten das können. Dass man mit definierten Regeln, mit der Frage, wie geht man mit dem Ball um, wie geht man mit bestimmten Berührungen um, wie geht man mit bestimmten Situationen um, die geschehen sind, um dann auch zu entschärfen. Ich glaube, dass man das bis dahin auch im Fachverband sehr gut regeln kann. Der Trainingsbetrieb geht ja jetzt schon los und im Trainingsbetrieb wird man natürlich in meinen Augen auch situativ sehr viele Situationen erleben und üben können, die dann mit dem Wettkampfbetrieb ab 30. Mai möglicherweise vermeidbar sind oder die man klar regeln kann. Also ich glaube, die nächsten 2-3 Wochen werden eine gute Phase sein, um die Dinge auch mit Trainerinnen und Trainern, Übungsleitern und Übungsleiterinnen einzustudieren, damit man im dann wieder anlaufenden Betrieb, immer abhängig natürlich auch von den Infektionszahlen und von der Entwicklung, die uns bis dahin erreicht, auch wieder einen Start im Wettkampfbetrieb wagen kann.
Sie haben die Deutsche Fußballliga bzw. die Bundesliga angesprochen. Die hat ja ein sehr detailliertes Konzept vorgelegt, um wieder spielen zu können. Können das denn die einzelnen Vereine überhaupt leisten, so ein Konzept aufzustellen bzw. dann vor allen Dingen auch umzusetzen? Wir haben ja selbst im Profibereich bei Hertha BSC gesehen, dass es da Probleme gibt. Wie sollen Ehrenamtliche das schaffen?
Naja, also davon Problem zu sprechen, ist schon etwas gering, denn das ist ja einfach eine Fahrlässigkeit gewesen. Also da hat jemand offensichtlich die Situation ja überhaupt nicht verstanden und erkannt. Und da darf man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich habe eigentlich die Erfahrung, dass in den Sportvereinen, dadurch, dass man sehr engmaschig mit seinem Trainer, mit seinen Vorständen, mit seinen Übungsleitern arbeitet, die Sensibilität für dieses Thema sehr, sehr angezogen ist und dass man da ein großes Verständnis hat. Und im Übrigen, Deutsche Fußballliga oder Deutscher Fußballbund, hin oder her, das betrifft ja nun gleichermaßen alle Sportverbände. Also der Deutsche Fußballbund hat sich ja auch ganz solidarisch im Bereich des DOSB auf die Liste mitgesetzt, hat das Konzept dort eingetragen, dass es für seine Verbände und seine Vereine empfiehlt, genauso wie die 65 anderen Sportfachverbände in Deutschland. Und insofern gilt das, was Sie gerade gesagt haben, für alle Vereine, für jede Sportart, für jeden Taucher, für jeden Segelflieger, für jeden Handballer, für jeden Basketballspieler und Leichtathleten. Jeder muss jetzt schauen, dass er das, was der Fachverband an Hygieneregeln, an Ratschlägen, an Hinweisen gibt, über seine Verbände in seine Vereine umsetzt. Das ist die Aufgabe, die der gemeinwohlorientierte Sport jetzt tatsächlich insgesamt hat.
Trotzdem, wenn man sich die Lockerungen anguckt, haben Sie nicht, also ich kann verstehen, dass Sie natürlich als Präsident des Landes Sportbundes in NRW so schnell wie möglich wieder Sport haben möchten in Ihrem Land, aber haben Sie nicht trotzdem Angst, dass solche Lockerungen im Sport dann im Endeffekt nicht doch zu mehr Infektionen führen?
Also der Sport und auch der Vereinssport ist genauso eine gesellschaftliche Gruppe wie ganz, ganz viele andere auch. Wie die Bürgerinnen und Bürger, die in den Supermarkt gehen, wie diejenigen, die jetzt wieder einkaufen dürfen, ist der Sport eben auch eine gesellschaftliche Gruppe, die sich frühzeitig im Rahmen der Lockerungen auch stark gemacht hat dafür, dass wenn die Lockerungen in der Gesellschaft kommen, der Sport selbstverständlich dazugehört, weil er nämlich auch eine sehr wichtige soziale Komponente hat, weil er Druck aus dem Kessel nimmt bei den Menschen, die sich wieder bewegen wollen, weil er letztendlich ja auch das tut, was das Gesündeste der Welt ist, nämlich seinen Körper und sein Immunsystem stärken. Und deswegen hat der Sport und auch gerade der in NRW nicht gesagt, wir wollen schnell wieder ran oder wir wollen die Ersten sein, sondern wir haben gesagt, wir wollen im Rahmen des allgemeinen Verständnisses und der allgemeinen Regeln, die wir ja auch als LSB NRW in die Sportministerkonferenz gegeben haben, wollen wir im Gleichschritt sozusagen diesen Sport wieder lockern. Dass die Landesregierung jetzt hingegangen ist und die Sportministerkonferenz Beschlüsse noch etwas ausgedehnt hat, ist für uns natürlich eine besondere Herausforderung. Aber ich bin mir sicher, dass da auch erstens noch andere Länder nachziehen werden und zweitens, dass wir diese Aufgabe auch meistern werden in den Vereinen.
Sagt der Präsident des Landessportbunds NRW, Steffen Klett, hier im Deutschlandfunk. Sie haben es gehört, die Lockerungen kommen, aber noch ist es nicht so weit, dass alle auf das Feld können, auf das sie eigentlich wollen. Zum Beispiel auch eine Sportart, die in Deutschland gar nicht so im Fokus steht, Lacrosse. Aber auch die Lacrosserinnen und Lacrosser müssen neue Wege finden, wie sie den Ball eben nicht ins Tor, sondern anders bewegen. Andrea Schildke hat zwei von ihnen besucht, die eine etwas andere Art gefunden haben, sich zu beschäftigen, nämlich mit dem Lacrosseball gegen die Wand zu spielen und das auch noch digital vernetzt tun.
Ein sonniger Maimorgen unter einer Eisenbahnbrücke und ein Lacrosseball knallt hier gegen eine Wand. An der Brückenwand, eine Betonwand, sind Graffiti und davor steht Michael Wolter, Nationalspieler im Lacrosse. Michael Wolter, was genau machen Sie hier?
Das nennt sich Wallball.
Es kommt gerade auch noch ein Zug oben drüber gefahren.
Wallball ist eigentlich, einfach gesagt, Ball gegen die Wand werfen und wieder fangen. Also wirklich das Spielen mit sich selbst, mit einer Wand und dem Lacrosse-Schläger.
Michael Wolter ist nicht allein zur Eisenbahnbrücke gekommen. Seine Freundin Konstanze Höhn ist dabei. Beide spielen beim Kölner Lacrosse-Club Schwarz-Weiß in der Bundesliga. 10 gegen 10 auf einem Fußballfeld großen Platz. Das Ziel, einen Gummiball mit dem Schläger ins Tor schleudern. Normalerweise.
Ja, zum einen ist das komplette Vereinsgelände gesperrt. Das ist ja von der Stadt Köln verboten worden, Vereinssport. Darum geht's nicht. Und wir haben, wie gesagt, einen Kontaktsport und stehen da mit mehreren Menschen auf dem Feld. Das funktioniert einfach nicht, weil die Ansteckungsgefahr zu groß wäre.
Die Corona-Krise hat den Ligabetrieb im Lacrosse gestoppt. Die deutschen Meisterschaften und Playoffs im Juni sind ebenfalls abgesagt. EM und U19-WM um ein Jahr verschoben. Michael Wolter und Konstanze Höhn halten sich unter anderem mit Wallball fit. Wie viele Spielerinnen und Spieler, vermutet Simon Krause, Präsident des Deutschen Lacrosse-Verbandes.
Wallball ist eigentlich eine fest etablierte Möglichkeit, um seine Fertigkeiten am Lacrosse-Schläger das ganze Jahr über zu verbessern. In Corona-Zeiten, denke ich, rückt das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil man hier natürlich alle Regeln bezüglich Social Distancing einhalten kann und trotzdem weiter Spaß am Sport haben kann.
Vorausgesetzt, die passende Wand ist da. Die finden Konstanze Höhn, Michael Wolter und alle Lacrosser in Corona-Zeiten sogar noch leichter auf einer interaktiven Karte im Netz.
Wo jeder Lacrosser aus Deutschland seine Lieblingswände kennzeichnet, an denen man wunderbar Wallballs machen kann.
Zu finden, Wände von Schulen, Parkhäusern, Baumärkten oder Tiefgaragen. Sportlerinnen und Sportler haben aber auch Industriedenkmäler eingetragen, etwa den Landschaftspark Nord in Duisburg. In Chemnitz sind es alte Lagerhäuser versehen mit dem Hinweis, nicht die Fenster treffen. Die Wand ist Weltklasse, steht als Anmerkung zur Wand am Ägyptischen Museum in München. Und die Warnung, manchmal käme der Sicherheitsdienst vorbei.
Was würden Sie jetzt über diese Wand hier schreiben oder was steht da drin?
Bei dieser Wand würde jetzt einmal der Standort drinstehen. Dass es Ecke Krefelder Straße, Gladbacher Wall in Köln ist. Dass es eine Wand ist, die eigentlich verkehrsberuhigt ist, wo wenig Durchgangsverkehr, keine parkenden Autos und eine Eisenbahnbrücke darüber geht. Deswegen man sehr viel Platz hat, um Bälle zu werfen.
Eisenbahngeräusche, gurrende Tauben. Ab und an ein Auto, das langsam übers Kopfsteinpflaster fährt. Die Umgebung blende sie beim Wallball aus, sagt Konstanze Höhn.
Da kommt es nur auf eine gute Wand an. Möglichst nichts, was man beschädigen kann in der Nähe. Der Rest ist egal.
Andere in der Community sehen das vielleicht ein bisschen anders. Denn bei der Beschreibung eines Brückenpfeilers im Süden der Republik heißt es explizit Graffiti, eignet sich für Insta-Videos, also Filme für das soziale Netzwerk Instagram. Das wäre bei dieser Brücke in Köln definitiv auch so. Zwei tennisballgroße Gummibälle treffen regelmäßig auf den Beton und kommen rasend schnell wieder zurück. Konstanze Höhn und Michael Wolter werfen und fangen das 200 Gramm schwere Gummi mit dem Schläger, dem sogenannten Stick. Ein 1 Meter langer Metallstock, am Ende ein Netz. Das sieht aus wie ein Kescher beim Angeln.
Extra so gebunden, dass man Ball gut fangen und werfen kann. Und damit läuft man eigentlich auf dem Platz in zwei Mannschaften hin und her und versucht ins gegnerische Tor einen Ball reinzuwerfen.
Konstanze, worauf kommt es denn beim Lacrosse besonders an, wenn Sie sprechen von Skills verbessern? Was ist denn so das Wichtige und das Besondere?
Ich glaube, jeder Spieler hat so ein bisschen seine Stärken. Es gibt nicht die eine Sache, die am wichtigsten ist. Natürlich sind die Fähigkeiten, die Technik, mit dem Schläger umzugehen, verschiedene Schüsse zu haben oder gut fangen und passen zu können, sehr wichtig. Aber auch Schnelligkeit, Ausdauer und natürlich Teamfähigkeit. Wir spielen im Team, wir sind nicht alleine auf dem Feld.
Auf dieses Feld dürfen Höhn und Wolter in der kommenden Woche wieder zurückkehren, zumindest in kleinen Gruppen. Die Lockerungen in Nordrhein-Westfalen machen das möglich. Dort lebt aber nur ein Teil der 3000 aktiven Lacrosserinnen und Lacrosser, die es laut Verbandspräsident Krause in Deutschland gibt. Bis überall wieder richtiges Mannschaftstraining möglich ist, wird es noch dauern. Das Problem, Lacrosse ist ein Kontaktsport mit Angriffen auf den gegnerischen Schläger. Selbst wenn die Politik zeitnah auch Kontaktsportarten wieder erlaubt, heißt das für Verbandspräsident Simon Krause nicht unbedingt, dass es sofort wieder losgeht mit dem Teamsport Lacrosse.
Für uns ist die oberste Maxime in unseren Entscheidungen die Sicherheit aller Beteiligten, der Athletinnen, der Schiedsrichterinnen und der Trainerinnen. Das heißt, wenn wir dort eben ein Risiko für unsere beteiligten Lacrosserinnen sehen würden, würden wir diese Veranstaltungen nicht durchführen.
Wallball dagegen geht immer, zum Beispiel unter einer Eisenbahnbrücke in Köln.
Eine Reportage von Andrea Schildke. Die Erfolge von Felix Sturm lassen sich durchaus sehen. Fünfmal ist er bei verschiedenen Boxverbänden Weltmeister im Mittelgewicht gewesen. Seit mehr als vier Jahren hat er allerdings nicht mehr geboxt, weil er in seinem letzten Kampf gedopt hat und er auch noch Steuern hinterzogen haben soll. Das Kölner Landgericht hat ihn deswegen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Und dieses Urteil ist, wenn es in der Revision Bestand hat, doppelt bemerkenswert. Denn Sturm wäre der erste deutsche Sportler, der wegen Dopings in Haft muss. Und das Gericht hat geurteilt, dass Boxer, die gedopt sind, Körperverletzungen ausüben. Über diese neue Perspektive im Anti-Doping-Kampf berichtet Tom Mustroff.
Es ist ein neues Kapitel im Anti-Doping-Recht. Die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Köln verurteilt Ende April den früheren Box-Champion Felix Sturm wegen Steuerdelikten, Doping und Körperverletzung zu 3 Jahren Haft. Interessant ist dabei der Zusammenhang von Doping und Körperverletzung. Denn erst eine positive Dopingprobe, genommen nach Sturms WM-Kampf vom April 2016, hat zum Tatvorwurf der Körperverletzung geführt. Die Argumentation des Gerichts, durch das Doping werden die Fairnessregeln des Boxens verletzt. Faustschläge im Ring gelten deshalb nicht mehr als Wettkampfsport, sondern als ganz gewöhnliche Körperverletzung. Für den Anti-Doping-Kampf eröffnen sich damit neue Horizonte. Lars Mortziefer, Justiziar und Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschlands.
Wir haben jetzt ein erstinstanzliches Urteil von einem Landgericht, was sich wirklich intensiv nicht nur mit Steuerstrafrecht beschäftigt hat, sondern eben auch mit Doping. Und dann, das ist sehr bemerkenswert, auch mit der Frage, ob im Boxen Doping dann eben auch Körperverletzung sein kann. Und kommt zum Ergebnis, ja, das ist es.
Nicht nur die staatlichen Dopingjäger stimmen der Argumentation des Landgerichts zu. Auch Michael Lehner, Deutschlands wohl bekanntester Anwalt in Dopingsachen, findet die Herleitung völlig korrekt.
Das ist eine, sag mal, messerscharfe juristische Überlegung, die natürlich auch so zutrifft. Denn beim Boxen, also in diesen Kampfsportarten, wird ja nur eingewilligt in Körperverletzungen, wenn regelrecht geboxt wird.
Und werden die Regeln nicht eingehalten, durch Doping zum Beispiel, stellen die Hiebe im Boxen plötzlich Körperverletzungen dar. Lehner sieht auch Anwendungsmöglichkeiten in anderen Sportarten, auch im Fußball.
Überall, wo es Vollkontakt und Mann gegen Mann gibt oder Frau gegen Frau, die Blutgrätsche ist ja eine Körperverletzung, die aber eingewilligt wird, also nicht zu vermeidenden Verletzungen im normalen Zweikampf, der regelgerecht ist. Und da kann man es natürlich auch ausweichen.
Sogar ein ganz neues Arbeitsgebiet für Juristen könnte sich auftun. Klagen auf Schadensersatz.
Man muss gucken, ob dann, wenn tatsächlich so eine Verletzung dann in dem Spiel war, dann der Sportler, der normalerweise keinen Schadensersatz kriegt, könnte natürlich auch Schadensersatz bekommen.
Neue Fälle also. Lena beschreibt ein mögliches Szenario.
Du hast mich hier gefoult, nehmen wir jetzt hier Fußballbeispiel. Du warst gedoppt, deswegen für das Foul liegt meine wirksame Einwilligung nicht vor. Ich verlange Schadensersatz. Das ist also eine Ausweitung des Risikos.
Allerdings dürften solche Fälle in der Praxis eher selten auftreten. Denn zeitlich müssten Doping und harter physischer Kontakt zusammenfallen. Unwahrscheinlich ist auch, dass ein Sportler, der verletzt aus der Arena gebracht wird, schnell noch einen Dopingtest für den Rivalen in Auftrag gibt. Realistischer ist, dass Staatsanwälte bei bekannt gewordenen Dopingvergehen in Zukunft auch einen Verdacht auf Körperverletzung prüfen. NADA-Vorstand Morzi verhofft auch, dass Staatsanwälte, die sich bislang nicht in erster Linie mit Doping beschäftigt haben, aber mit dem Tatbestand der Körperverletzung vertraut sind, auf dieser Grundlage neue Verfahren eröffnen. Kai Gräber, Leiter der Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping, ist in seiner Beurteilung allerdings vorsichtiger. Er wollte erst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, teilt er dem Deutschlandfunk mit. Die erfolgt in einigen Wochen. Abschließend ist das Urteil noch nicht. Die Verteidigung hat am Mittwoch Revision eingelegt, informiert Sturms Anwalt Nils Kröber den Deutschlandfunk. Er sieht es nicht als bewiesen an, dass sein Mandant die Dopingsubstanz bewusst zu sich nahm. Im Sportrecht führt bereits der Nachweis einer verbotenen Substanz zur Sanktion. Außer der Athlet kann nachweisen, dass er sie versehentlich eingenommen hat, zum Beispiel über Fleisch. Für eine strafrechtliche Verurteilung fordert Kröber den Beweis, dass Sturm das Muskelmittel Stanozolol mit voller Dopingabsicht zu sich genommen hat. Die Argumentation, dass Doping im Zweikampfsport zum Tatbestand der Körperverletzung führen kann, hält allerdings auch der Verteidiger für grundsätzlich korrekt. Trotz dieser Einigkeit der Rechtsexperten ist Felix Sturm der erste Doper, der wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Das liegt zum einen daran, dass Doping erst seit Dezember 2015 Straftatbestand in Deutschland ist. Ein zweiter Grund sind die eher laxen Dopingkontrollen im Profiboxen. Lars Mordziefer.
Der Berufsboxsport ist da sehr dilettantisch unterwegs, muss man schon sagen. Auch über Jahre hinweg wurden dort unsere Hinweise auf die Umsetzung eines ordnungsgemäßen Anti-Doping-Regelwerks, auf die Anbindung an das Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur missachtet.
Der Bund Deutscher Berufsboxer hat auf Anfragen des Deutschlandfunks nicht reagiert, ebenso wenig die WBA, unter deren Aufsicht der WM-Kampf und auch die Dopingkontrolle stattfanden. Ihr Sport könnte jetzt vor allem durch Anwälte mit Spezialgebiet Schadensersatz schwer unter Druck geraten.
Sonderlich beeindruckt vom Urteil ist Sturm allerdings anscheinend nicht. Auf Twitter hat er gestern angekündigt, in den Ring zurückkehren zu wollen. Olympische Spiele sind ohne zehntausende Helfer nicht denkbar. Auch die Veranstalter der Spiele in Tokio setzen auf diese Volunteers. Aufgrund der Verschiebung der Spiele wissen sie nun aber nicht, wie es weitergeht. Und einige könnten nun abspringen. Felix Lill mit den Einzelheiten.
Tokio 2020. Bis vor kurzem noch ein Markenzeichen für anstehende Höchstleistungen. Neben sportlichen Rekorden sollten die Spiele in der japanischen Hauptstadt durch weitere Aspekte auffallen. Besonders nachhaltig, technologisch außerordentlich und ohne Kosten für die Steuerzahler. Seit der Verschiebung durch die Corona-Krise ist all das kaum noch Thema. Das gilt auch für eine ganz besondere Personengruppe, die freiwilligen Helfer. Noch nie sind für Olympische Spiele so viele sogenannte Volunteers zusammengekommen, um den Ablauf zu unterstützen. Für Tokio 2020 hätten 110.000 Personen ihre Freizeit geopfert, um an den Spielstätten Tickets zu kontrollieren und Plätze zuzuweisen, an den Bahnstationen den Weg zum Stadion zu erklären, in den Pressezentren Ergebnisse und Statistiken für die Journalisten auszuteilen und. Diese Volunteers sind es, denen die Offiziellen bei olympischen Eröffnungs- und Abschlussfeiern immer besonders danken. Denn ohne sie, so heißt es jedes Mal, wäre Olympia einfach nicht zu stemmen. Und jetzt ist die Lage anders. Durch die Verschiebung gibt es für die Volunteers in diesem Sommer nichts zu tun. Und nicht wenige fragen sich, ob sie das Großereignis, für das sie sich in diesem Sommer freigenommen haben, auch nächstes Jahr noch unterstützen können. Dabei war die Vorfreude lange groß. Auch bei Barbara Holthus. Die Soziologin ist stellvertretende Direktorin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Sie hat sich selbst als Freiwillige angemeldet.
Das ist also eine reine Begeisterung für die Sache. Manche sind Sportfans, andere sind einfach begeistert, dass die Welt zu ihnen nach Tokio kommt. Also ich bin an dem Waterway eingesetzt, ist wohl irgendwelche VIP-Betreuung. Den paar, mit denen ich geredet habe, haben die Möglichkeit, auch im nächsten Jahr daran teilzunehmen. Und man hat ja auch schon einige Hürden durchlaufen. Die Freude, trotzdem weiterhin Freiwilliger zu sein, ist zwar wahrscheinlich jetzt erstmal gedämpft, aber ich sehe das immer noch, dass die sehr groß ist.
Barbara Holthus kennt das Thema Volunteering auch durch ihre Arbeit. Für den im Frühjahr erschienenen Sammelband »Japan durch die Linse der Olympischen Spiele von Tokio« hat sie ein Kapitel zum Thema geschrieben. Darin berichtet Holthus, dass fast 250.000 Menschen freiwillig bei Olympia helfen wollte. Also nicht einmal jede zweite Bewerbung war erfolgreich. Die Soziologin schreibt auch, dass die Arbeit wirklich ehrenamtlich ist. Es gibt keinen Lohn und sogar ihre Unterkunft müssen die Volunteers selbst zahlen. Als Unterstützung ist nur eine Olympia-Uniform vorgesehen und eine tägliche Transportpauschale von ungefähr 8 Euro. Im teuren Tokioter Verkehrsnetz reicht dieser Betrag aber nicht für viel. Trotzdem, an willigen Helfern hat es den Organisatoren nicht gemangelt.
Wenn man sich ausgebeutet fühlen würde, dann hätte man sich ja nicht beworben. Man konnte sich ja wünschen, ab 10 Tage, für Japaner sind 10 Tage sich frei nehmen, natürlich ein langer, langer Zeitraum. Wenn man bedenkt, dass Japaner im Jahr noch meist nicht 10 Tage zusammenhängend Urlaub nehmen, gewünscht war, dass sich Studenten bewerben. Das ist jetzt wahrscheinlich die Gruppe, ist wahrscheinlich am schwierigsten hat. Möglicherweise sind sie dann schon in einer Firma angestellt und können dann gar nicht mehr. Die Leute, die aus dem Ausland anreisen müssen, haben natürlich noch andere Probleme gehabt. Buche ich meinen Flug um?
Die Volunteers aus dem Ausland sind aufgrund ihrer Sprachkenntnisse besonders wichtig für die ganze Veranstaltung. Aber sie mussten auch die größten Opfer bringen, um dabei zu sein. Nicht wenige fühlen sich jetzt hängen gelassen. Wie die Isländerin Helga Hjalvested.
Von der Verschiebung habe ich zuerst durch die Medien erfahren. Auf der Online-Plattform für Volunteers wurde später eine Nachricht an alle geschickt. Aber es gab keine persönliche Nachricht. Das fand ich etwas seltsam. Es gibt auch keine Unterstützung. Ich hatte schon einen Flug gebucht und hoffe, dass ich das Geld zurückbekomme. Aber wenn nicht, werden mir die Organisatoren wahrscheinlich nicht helfen. Ich habe bisher nur in Island Volunteering für Sportveranstaltungen gemacht. Zum Beispiel bei den Games auf Small States. Da war die Unterstützung viel besser. Hier gibt es überhaupt keine Kommunikation.
Im Sommer 2021 will die Studentin aus Island eigentlich schon in ihrem Masterstudium sein. Deshalb ist sie nicht sicher, ob sie bei den um ein Jahr verschobenen Spielen in Tokio dabei sein kann. Außerdem weiß sie nicht, ob sie überhaupt noch einmal auf die Olympiakarte setzen sollte.
Als sie dieses Jahr entschieden, dass die Spiele verschoben werden, war es schon zu spät, um sich für gute Nebenjobs zu bewerben. Die ganzen Deadlines liefen da gerade aus. Jetzt habe ich das Glück, dass ich einen anderen Nebenjob, den ich wegen Olympia schon abgelehnt hatte, doch noch machen kann. Aber so etwas klappt ja nicht immer.
Im Gegensatz zu der Isländerin hat ein freiwilliger Olympiahelfer aus Russland, der sich Vitali nennt, für den Sommer keinen Job mehr gefunden.
Für Olympia 2020 habe ich seit Mai 2019 Geld angespart. Für den Flug, Essen, Unterkunft und alles andere. Aber vor kurzem, nach 3 Wochen der sozialen Isolierung hier in Russland, hat mich der Chef des Coffeeshops, in dem ich arbeitete, kontaktiert. Er sagte, der Laden geht jetzt pleite. Viel Glück, mach's gut. Jetzt bin ich arbeitslos und muss meine Ersparnisse aufbrauchen. Ich weiß nicht, ob ich es mir nächstes Jahr noch leisten kann, nach Japan zu reisen. Ich muss jetzt erst mal versuchen, mitten in einer Wirtschaftskrise einen neuen Job zu finden.
Vitali will anonym bleiben. Die Organisatoren hätten gesagt, als Volunteer solle man nicht über Interna rund um die Tokioter Spiele sprechen. Obwohl er mit dem Interview streng genommen nichts Verbotenes tue, wolle er vorsichtig sein. Mit offenen Äußerungen zurückhaltend ist auch das Tokioter Organisationskomitee. Keine Antwort auf die Frage, wie viele Volunteers nun abgesagt haben und was man ihnen biete, damit sie an Bord bleiben. Vitali jedenfalls will seinen Traum von Olympia nicht aufgeben, obwohl er gerade ganz andere Sorgen hat. auch wenn er vom Organisationskomitee etwas enttäuscht ist.
Im Prinzip wurde uns von Anfang an gesagt, dass wir auf uns allein gestellt sind. Außer den Trainings, der Uniform und einem Mittagessen pro Tag sind sie uns nichts schuldig. Ich beklage mich auch gar nicht. Es war von Anfang an ein fairer Deal mit klaren Bedingungen. Aber ich glaube nicht, dass die Organisatoren auch nur daran denken und uns Freiwillige noch irgendwie unterstützen werden, wenn wir durch die Verschiebung der Spiele Geld verloren haben.
Das klingt, als seien sich die Organisatoren sicher, dass sich auch für 2021 wieder mehr freiwillige Helfer melden werden als benötigt.
Ein Bericht von Felix Lill. Und in der Zwischenzeit ist das eingetreten, was die Deutsche Fußballliga befürchtet hatte. Beim Zweitligisten Dynamo Dresden hat es laut Verein 2 weitere positive Corona-Tests gegeben. Die gesamte Mannschaft muss jetzt 14 Tage in Quarantäne. Die Mannschaft wird damit am kommenden Sonntag nicht zum Spiel nach Hannover reisen. Und auch das Spiel am 22. Mai gegen Greuther Fürth wird nicht stattfinden können. Von der DFL gab es bis jetzt noch keine Reaktion, aber die Nachricht ist auch erst seit gut 20 Minuten auf dem Twitter-Account von Dynamo Dresden zu lesen. Und mit dieser Nachricht endet Deutschlandfunk der Abend mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Abend.